Hallo und willkommen zu dieser Folge von What's Up Prof.
Hi Martin, wir fahren mit unserer Saga fort.
Ja, nun, ich hoffe, dass die Leute die letzte Folge interessant fanden. Es war ziemlich geradlinig dargelegt und nicht von allen möglichen Sachen verdüstert.
Ich hoffe, es ist nicht kompliziert und dass wir etwas Komplexes mit weniger Spinnweben füllen können.
Vielleicht können wir eine kurze Zusammenfassung von dem geben, was wir besprochen haben, und damit eine Einleitung in diese Folge geben, und dann können wir beten.
Nun, wir sprachen über diese Frau, die das Tier reitet. Und wir sahen, dass sie es nicht fortwährend reitet.
Ja.
In all seinen Phasen. Aber es gibt einen Ist-Nicht-Zustand, wenn sie keine Macht hat. Wenn ihre säkuläre Kronenmacht weggenommen ist.
Aber sie
reitet es immer noch.
Genau.
Also, was reitet sie? Und wer folgt ihren Anordnungen? Es muss ein Stellvertreter sein. Und das kam aus dem Abgrund. Die einzige andere verfügbare Information, wo eine Philosophie aus dem Abgrund kommt, steht in Offenbarung. Kapitel 11. Damals, als Frankreich sich direkt gegen die Schrift wandte. Es unternahm alle nötigen Schritte, widersetzte sich ihr durch Napoleon. Alle Religionen wurden legalisiert und auf eine Stufe gestellt. Es gab keine Diskriminierung mehr. Aber zur gleichen Zeit gab es einen enormen Schub, um die Schrift zu diskreditieren.
So ist es.
Und dann stieg die Bewegung der höheren Bibelkritiker auf.
Ja, und die Vernunft.
Ja, man hatte das Zeitalter der Vernunft und all diese jesuitischen Philosophien wie Voltaire, und sie alle waren dabei behilflich, die Bibel zu einem Buch der Mythen zu machen, indem sie diskreditieren.
In making the Bible a book of myths.
Ja.
Sie machen sie zu etwas scheinbar Unzusammenhängendem, wogegen wir doch diese großartigen Harmonien sehen können,
ja,
die schon die Reformatoren entdeckt hatten, was aber unter einem Haufen Müll vergraben werden musste. Und durch jesuitische Theorien und diabolische, grauenhafte Lehren hatten sie alles zerstört. Das ganze Denken der Reformation.
Und sie nahmen den belastenden Fokus von der wahren Identität der Frau,
ja,
und des Tieres.
Und anstatt mit der biblischen Strömung vom buchstäblichen Israel zum geistigen Israel mitzugehen, führten sie wieder ein buchstäbliches Israel ein und veränderten das ganze religiöse Denken der protestantischen Welt. Es ist eine entsetzliche Situation, und möge Gott uns Weisheit geben, diese Verdrehung der Tatsachen zu erkennen.
Amen. Und mögen wir versuchen, den Fokus dorthin zurückzubringen, wo er eigentlich liegen sollte.
Ja, bringen wir ihn zurück. Lass uns beten, bevor wir mit dieser Folge anfangen.
Unser himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass wir eine Gelegenheit haben, um dieses Gespräch führen zu können. Wir brauchen eine solche Klarheit, wie nur du sie geben kannst. So erleuchte bitte unser Denken mit dem Heiligen Geist und die Zuschauer ebenso. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Also 5 sind gefallen, einer ist, und niemand weiß, dass sie herrscht, denn sie hat keinerlei Kronen. Sie kommt aus dem Abgrund. Die Philosophie, die sie bewirbt, ist also eine Philosophie aus dem Abgrund, die als eine lammähnliche Philosophie verkleidet ist. Es ist ein sehr trauriger Stand der Dinge. Also was wir in diesem 6. Tier haben, ist eine Situation, bei der es Philosophien gibt, die sich widersprechen. Denn die Philosophie des Drachen lautet, die Kirche regiert und ihre Dogmen stehen fest. Die andere Philosophie lautet, die Kirche ist völlig aus der Regierung entfernt und hat keinerlei Sagen. Und sowieso,
ja,
sobald man es auf die Bibel stellen möchte, ist die Bibel ein in Misskredit geratenes Buch. Niemand glaubt an 1. Mose.
Richtig.
1844 stellten sie sicher, dass die Evolutionstheorie sich darum kümmert. Und die höheren Kritiker besorgen den Rest. Und am Ende glaubt man,
ja,
überhaupt nichts und hat eine falsche Lehre, wobei das, was in der Vergangenheit war, buchstäblich ausgelegt wird. Dazu hat man die ganze Thematik des Dispensationalismus eines buchstäblichen Israels. Und dann wartet man auf ein buchstäbliche Kriege und Situation.
Und auf einen Antichristen in der Zukunft.
Richtig. Lass uns also mit dieser Saga weitermachen. In Daniel 11, Vers 40 lesen wir, zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Mit dem Nordkönig. Das ist das Papsttum. Da wird dann der König des Nordens auf ihn losstürmen. So um die Zeit des Endes von 1798 wird er mit ihm zusammenstoßen und er wird ihn unterwerfen. Aber das wird überwunden werden und schließlich wird der Nordkönig auf ihn losstürmen. Das bedeutet sehr schnell, Martin.
Ja.
Er wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen. Er wird die Wirtschaft benutzen. Er wird sogar militärische Macht benutzen. Er wird alles, was ihm zur Verfügung steht, benutzen. Und er wird sicherstellen, dass die Philosophie des Südkönigs beiseite gelegt wird. Denn er hat ihr erlaubt, so weit zu gehen, dass es sittlich verdorben wurde.
Ja.
Genau das sehen wir. Und wir sprachen in unserer vorletzten Folge darüber, nicht in unserer letzten, sondern eine zuvor,
ja,
als es um die Errichtung des Bildes des Tieres ging.
So ist es.
Dann wird er in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Es wird ein weltweiter Rausch sein.
Ja, und es wird auch sehr schnell sein.
Ja, nun, wir hatten dieses Bild schon in der letzten Folge. Der als Stellvertreter benutzt wird, das ist das Tier aus der Erde. Da befinden sich keine Kronen auf irgendeinem dieser Hörner. Das Tier hat zwei Phasen, eine lammähnliche Phase und eine Phase, die wie ein Drache spricht, richtig? Der Drache ist Rom. Wir wollen also zur Philosophie des Nordkönigs zurückgehen. Das ist römische Philosophie. Und wir wollen die säkuläre Philosophie überwinden, die jetzt gerade regiert. Drücken wir es einmal so aus. In einem politischen Sinn müssen die Republikaner die Denkweise der Demokraten überwinden. Denn daher kommt es.
So ist es.
Man muss das Woke loswerden. Man muss die religiöse Ideologie zurückbringen. Und dann muss man die Kirche haben, die ihre Dogmen durchdrückt, weil sie dieses alte System nicht mehr haben wollen.
So ist es. Und das können sie nur durch Gesetzgebung vom Staat schaffen.
Richtig. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Es mag zwar wie ein lammähnliches Tier aussehen, aber es wird so reden, wie Rom redete. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen. Es ist also ein Stellvertreter.
Ja.
Und bringt die Erde auf die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Es handelt also im Auftrag des ersten Tieres.
So ist es.
In den Vereinigten Staaten von Amerika wird das niemand glauben wollen. Sie werden sagen, dass die protestantischen Gründer dieses wunderbare System errichtet haben und dass Rom nichts damit zu tun hatte. Nun, wir werden uns das etwas detaillierter ansehen müssen.
Denn das sahen wir schon in der letzten Folge. Die Religionsfreiheit wurde von Napoleon hereingebracht.
Ja, Freiheit, Brüderlichkeit und all das.
Und Toleranz.
Wer schickte die Freiheitsstatue in die Vereinigten Staaten?
To the United States.
Frankreich.
Frankreich. In eben dem Jahr, als das erste Tier die tödliche Wunde erhielt, als dem Papst die säkuläre Macht weggenommen wurde, in genau diesem Jahr erkannte Frankreich die Souveränität der Vereinigten Staaten an.
France recognized the sovereignty of the United States of America.
Im selben Jahr.
Und sie sandten ihnen die Freiheitsstatue. Diese Statue ist in Wirklichkeit eine Statue des Gottes Mithras.
Ja.
Und wenn man noch etwas tiefer geht, ist es in Wirklichkeit der Lichtträger, also Luzifer.
Lucifer.
Aber lass uns nicht in all diese Details gehen. Der Stellvertreter ist also die Vereinigten Staaten. Wie kam das nur zustande? Ist es möglich, dass er im Ist-Nicht-Zustand des Tieres aus Offenbarung 17 durch einen Stellvertreter regiert? Nun, lass uns das durchdenken. Schauen wir uns doch diesen verdeckt operierenden Feind an. Erinnerst du dich, dass Tapasosi in seinem Buch Rulers of Evil sagte, dass die Jesuiten in Wirklichkeit die Kontrolle über die amerikanische Geschichte in Händen hatten?
Ja, ja.
Ohne dass niemand irgendetwas darüber weiß? Präsident Clinton wird dieser Anspruch zugeschrieben. Das Schlimmste, was man im Leben tun kann, ist, seinen Gegner zu unterschätzen. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Wussten die Reformatoren, wer der Feind war?
Ja, sicher doch.
Unterschätzten sie ihn?
Ja. Nun, es ist fast so wie in dem Spruch, behalte deine Freunde in der Nähe, aber deine Feinde noch näher, damit man sie studieren und genau wissen kann, was sie sagen.
Ja. Ich dachte mir, ich bin jetzt ein bisschen frecher und setze als kleine Antwort meinen eigenen Spruch dazu. Ich dachte mir, es wäre doch nett zu sagen, das Beste, was man im Leben tun kann, ist zu wissen, auf wessen Seite man ist und warum.
Ja.
Das heißt, dass man diese Dinge studieren muss, Martin. Es genügt nicht, seinen Feind einfach zu kennen. Man darf seinen Feind nicht unterschätzen, aber man muss wissen, warum er der Gegner ist.
Genau.
Und wenn man davon überzeugt ist, dass er der Gegner ist, dann muss man wissen, auf wessen Seite man steht. Und man muss wissen, warum man dort ist.
Und leider gibt es keinen Zustand, in dem man sich nicht entscheiden muss, auf welcher Seite man steht. Wenn man sich nicht für die eine entscheidet, dann geht man ganz klar auf die andere über.
Ja, man steckt eigentlich in einer Zwickmühle. Man muss hier eine Entscheidung treffen. Der investigative Journalist Pat Shannon, der das Vorwort zu Tapasosis Buch Rulers of Evil verfasste, schrieb, dass ein Ankläger ein jesuitischer Priester war, der im Justizministerium als Bundesstaatsanwaltassistent angestellt war, widmete Saucy seine Jahre auf der Flucht. 10 von ihnen, dem Studium, welches Ausmaß die jesuitische Beteiligung an der US-Regierung hatte, sowohl in der Gegenwart wie auch in der Geschichte. Wir nehmen diese Folie dazu, um kurz zu wiederholen, was wir zuvor sagten.
Und um alles damit ein bisschen ins rechte Verhältnis zu setzen.
Richtig. Seine Mühen belohnten uns mit wertvollen neuen Beweisen eines weitläufig römisch-katholischen Beitrags zur amerikanischen Geschichte, von dem keiner etwas weiß.
Ja.
Die Beweise legen nahe, dass die Jesuiten verschiedentlich eine herausragende und unterschätzte Rolle dabei spielten, die selbstgenügsamen Neuengländer dazu zu bewegen, 1776 gegen ihr Mutterland zu rebellieren. Hier gab es eine Bewegung, um ein neues Land zu schaffen, mit völliger Religionsfreiheit, wo keine Religion verboten werden konnte, und deshalb konnten die Jesuiten ohne Widerstand operieren.
Frei.
Sie stellten das ganze Schulsystem der Nation auf.
Ja.
Heute erhalten die Präsidenten ihre Bildung an jesuitischen Universitäten wie Fordham, die Georgetown-Universität. All diese Dinge,
Georgetown.
Sie haben vollständige Kontrolle. Nicht nur das, sie sind in Rollen geschlüpft, von denen niemand überhaupt weiß, dass es sie gibt. Sie sind wie Schlangen in einem Kaninchenbau.
Oh, und es spielt keine Rolle, auf welcher Seite der politischen Kluft sie stehen.
Ja, wie die jesuitischen Erzieher der Präsidenten ziemlich deutlich gesagt haben, dass die zwei politischen Parteien nicht da sind, um die Politik zu verändern. Obwohl sie einen Nord-Süd-Wettkampf vorspielen, sitzen sie in Wirklichkeit am gleichen Tisch und hacken diese Dinge aus.
So ist es. Nun, sogar die Bibel sagt uns das.
Ja. Nun, genau dieser Mann, Pat Shannon, schrieb ebenfalls, es hat den Anschein, dass die einzigen Menschen in der Welt, die an eine Verschwörungstheorie in der Geschichte glauben, diejenigen unter uns sind, die sie studiert haben. Nun, Martin, das ist ein ziemliches Kompliment. Denn wenn man ein Verschwörungstheoretiker genannt wird, wenn man ein Bibelverschwörer genannt wird, umso besser. In Tucker Carlsons Interview mit Putin, das war ein sehr interessantes Interview, er schlug ganz schön Wellen.
Sehr interessant.
Ja.
Ich denke, eines der Dinge, die so hohe Wellen verursachte, war die Tatsache, dass er Putin sprechen ließ.
Ja. Darin wurde klar darauf angespielt, dass die Präsidenten der Vereinigten Staaten machtlos sind, Entscheidungen zu treffen und dass die wahre Macht im geheimdienstlichen Arm der Vereinigten Staaten der CIA liegt. Die CIA wurde vom allmächtigen Geheimdienstarm der römisch-katholischen Kirche gegründet, der von den Rittern von Malta und den Jesuiten geleitet wird. Das sind einfach geschichtliche Tatsachen. Hören wir uns das doch einfach an.
Bei einem Treffen mit dem damaligen Präsidenten Bill Clinton, hier im Kreml, gleich hier im Nebenzimmer, sagte ich zu ihm, als ich fragte ihn, Bill, meinen Sie, wenn Russland anfragt, der NATO beizutreten, meinen Sie, dass das geschehen würde? Plötzlich sagte er, wissen Sie, das ist interessant, ich denke ja. Aber am Abend, als wir uns zum Essen trafen, sagte er, wissen Sie, ich habe mit meinem Team gesprochen. Nein, das ist jetzt nicht möglich. Sie können ihn fragen. Ich glaube, wenn er sich unser Interview ansieht, wird er es bestätigen. Ich brachte das Thema wiederholt zur Sprache, dass die Vereinigten Staaten keinen Separatismus oder Terrorismus im Nordkaukasus unterstützen sollten. Aber sie machten dennoch damit weiter. Plötzlich Unterstützung, Unterstützung durch Information. Finanzielle Unterstützung und sogar militärische Unterstützung kam von den Vereinigten Staaten und seinen Satelliten für terroristische Gruppen im Kaukasus. Ich schnitt das Thema auch einmal mit meinem Kollegen an, der auch Präsident der Vereinigten Staaten war. Er sagte, das ist unmöglich. Haben Sie einen Beweis? Ich bejahte es. Ich sagte zum Direktor des FSB, schreiben Sie an die CIA, was ist das Ergebnis des Gesprächs mit dem Präsidenten? Er schrieb einmal, noch einmal und dann bekamen wir eine Antwort. Wir haben die Antwort im Archiv. Die CIA antwortete, wir arbeiten mit der Opposition in Russland, wir glauben, dass diese Vorgehen richtig ist und wir werden fortfahren, es zu machen.
Zweimal schilderten sie, wie Präsidenten Entscheidungen trafen, die dann von den Leitern ihres Geheimdienstes verhindert wurden. Es hört sich also an, als ob sie ein System schildern, das nicht von den Leuten geleitet wird, die gewählt wurden, so wie sie sagen.
Das stimmt, das ist richtig. Am Ende sagten sie uns einfach, dass wir abhauen sollten.
Martin, also er sagt, dass die CIA tatsächlich die Kontrolle hat. Also übt doch der Geheimdienst sehr viel Macht aus, richtig? Mhm. Lass uns nun zum Buch vom Schatten zum Licht zurückgehen und sehen, was dort steht. Das Wort Gottes hat vor der herannahenden Gefahr gewarnt. Bleibt diese Warnung unbeachtet, so wird die protestantische Welt erfahren, was Roms Absichten wirklich sind. Doch erst, wenn es zu spät ist, den Schlingen zu entrinnen. Martin, wenn es hier Schlingen gibt, dann muss Rom irgendwie Macht haben, von der sie nichts wissen, richtig?
Ja, weil sie nicht sichtbar ist.
Ja. Rom nimmt im Stillen an Macht zu. Seine Lehren üben auf Parlamente, auf Kirchen und auf die Herzen der Menschen ihren Einfluss aus. Es türmt seine hohen und gewaltigen Bauwerke auf, in deren geheimen Verließen sich die früheren Verfolgungen wiederholen werden. Heimlich und unverdächtig stärkt es seine Kraft, um seine Endziele zu fördern, wenn die Zeit da ist, zum Schlag auszuholen. Das muss in den Vereinigten Staaten sein. Es ist klar, dass sie diese Gebäude nicht in anderen Ländern errichten.
Nein.
Natürlich baut sie sie dort auch auf, aber das hier betrifft die USA. Das hier geschieht in den Vereinigten Staaten.
Das zeigt, dass das nur der Stellvertreter ist. Sie ist im Untergrund.
Im Verborgenen. Alles, wonach es verlangt, ist eine günstige Angriffsposition und diese ist ihm bereits zugestanden. Wir werden bald sehen und fühlen, wohin römischer Geist zielt. Wer dem Wort Gottes glauben und gehorchen will, wird sich dadurch Schmach und Verfolgung zuziehen. Wir werden also einen Konflikt haben.
Und hier sagt es deutlich, wer der Feind ist.
Ja.
Es ist das Papsttum und Rom.
Hier hat man einen wunderschönen Sonnenuntergang über dem Vatikan. Aber der Vatikan herrscht nicht nur vom Vatikan aus, Martin. Es regiert von Ebenen den Nationen aus, die es früher kontrolliert hatte.
Ja.
Und auch von all den anderen, wie einer der jesuitischen Generäle sagt. Keiner weiß, wie es gemacht wird. Warum sogar China ihnen untertan ist. Warum zahlt China dem Vatikan Riesensummen an Geld? Ist es, um ihn zu unterstützen oder werden da Schulden bezahlt?
Schulden bezahlt. War es nicht ein Jesuit, der gesagt hatte, von diesem Fenster aus herrsche ich?
Ja.
Aber der Sonnenuntergang ist auch interessant. Bei einem oberflächlichen Blick könnte man den Vatikan versehentlich für das Kapitol halten.
Aha. Es sieht sehr ähnlich aus. Hier hat man das Bild des Tieres. Hier ist ein jesuitisches Gebäude in Rom. Es trägt das Symbol der Jesuiten. IHS steht hier oben. Und zu beiden Seiten dieser Figur, es ist die Chiesa di San Ignazio di Loyola. Ja, die Kirche von Ignatius Loyola.
Er war der Gründer des Jesuitenordens.
Ja, er zusammen mit Peter Faber und Franziskus Javier. Franciscus Xavier war derjenige, der die Inquisition in Goa einführte, weil es dort die Thomas-Christen gab, die den Sabbat hielten.
Ja.
Die wollte man weghaben. Und Peter Faber war derjenige, der die Philosophie einführte. Der war der Denker. Es ist schon interessant, dass sie kein Geheimnis aus ihren Gefühlen machen, was das Unterdrücken anderer Kirchen angeht. Denn da haben sie diese zwei Bildnisse, besser gesagt Statuen. Ich habe sie vergrößert und man kann sehen, dass hier der Jesuitenorden steht, der die Frau unter seinen Füßen zertritt. Sie zertreten den Protestantismus. Sie schämen sich nicht dafür.
Nein.
Sie schämen sich nicht dafür. Sie machen unverfroren Werbung dafür. Lass uns sehen, was sie sonst noch bewerben. Gleich neben diesem Gebäude ist der oberste Rat der Freimaurerloge in Italien.
Ist das Zufall?
Oh, das muss ein kompletter Zufall sein, dass es gleich neben der jesuitischen Enklave ist. Interessanterweise sieht man, wenn man diese Plakette hier betrachtet, dass sie da zwischen den Buchstaben immer die drei Punkte haben. Und diese drei Punkte sind ein Zeichen des Jesuitenordens. Immer wenn ihr einen Jesuit unterzeichnet, bitte diese drei Punkte machen. Und dann haben sie natürlich hier den zweiköpfigen Adler mit dem Zeichen der 33-Grad-Freimaurer. Und dieses Hauptquartier liegt gleich neben dem Machtzentrum der Jesuiten.
Headquarters is right next to the Jesuit seat of power.
Ach, ich denke nicht.
Das ist reiner Zufall, Martin. Reiner Zufall. Wenn man jesuitische Kirchen betritt, wird man sofort sehen, was sie darstellen.
What they are portraying.
Hier hat man die Frau mit dem goldenen Becher in ihrer Hand. Das ist Rom.
Rom. Das Papsttum.
Und laut Offenbarung reitet sie auf dem Tier. Und sie sind stolz drauf. Und hier sind die Könige der Welt mit ihren Kronen auf ihren Köpfen und sind zu ihren Füßen und beten sie an.
Sie staunen über sie.
Sie staunen dem Tier hinterher. Aber wer nicht mit ihr übereinstimmt, fällt ab und wird eliminiert. Entweder bist du mit mir oder gegen mich.
Ja.
Wenn du nicht mit mir bist, werde ich dich umbringen. Stimmt's?
Ja.
Man hat also diese Könige der Welt, die mit ihr Unzucht begehen. Stellen Sie das hier dar?
Gewiss.
Hier hat man wieder die Darstellung der Frau mit dem goldenen Becher in ihrer Hand. Ob das jetzt maskulin oder feminin ist, spielt keine Rolle. Denn sie sind sehr androgyn.
Ja.
Sehr androgyn. Hier ist noch eine andere interessante Statue, die sie dort haben. Hier hat man die Frau mit einem Blitz in ihrer Hand.
Ja.
Die Blitze sind ein Zeichen von Zeus. Zeus war der Hauptgott und er ist ein Symbol für Luzifer, den Lichtträger. Und mit seinen Blitzen wird er seine Feinde los. Er erschlägt sie mit seinen Blitzen, stimmt's? Er ist auch der Gott Thor, der Gott des Donners. Und hier benutzt diese Frau das Kreuz, das in diesem Fall nichts mit dem Christenheit zu tun hat. Es hat damit zu tun, dass Macht unter dem angeblichen Namen der Christenheit ausgeübt wird.
Ja, so ist es.
Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich der ägyptische Ankh oder das Tau. Und hier beseitigt diese Frau zwei Menschen. Einer ist Calvin und der andere Martin Luther. Anders gesagt, vernichten sie die protestantische Reformation. Dabei leisten sie ganze Arbeit.
Ja, das mit Sicherheit. Nun, sie vernichteten nicht, sie verleibten sie ein.
Richtig. Und hier an der Seite hat man diese kleinen Engel und er reißt Seiten aus einem Buch. Hier, das habe ich ein bisschen vergrößert. Man kann den Engel sehen, wie er Seiten aus diesem Buch herausreißt. Das ist von Martin Luther geschrieben. Ich frage mich, was das berühmteste Werk von Martin Luther war.
Nun, die Bibel, die er übersetzte.
Ah, lassen Sie uns zerreißen, Martin. Lass uns dazu die höhere Bibelkritik und die Evolutionstheorie benutzen. Und lass die Jesuiten die Big Bang Theory einführen. Diese Big Bang Theory wird eines Tages wie ein großer Big Bang vor Ihre Nase explodieren.
Sie werden ihr blaues Wunder erleben.
Sie werden sich dafür verantworten und ins Verderben gehen müssen. Nun, ich denke, dass es ziemlich deutlich ist, was sie hier darstellen versuchen, was sie damit sagen wollen. Hier ist ein kleiner historischer Leckerbissen. Das ist das Nationalmuseum der Engelsburg. Eine Zeit lang war sie eine Festung und wurde auch zu einem Gefängnis, wo man hohe politische Gefangene oder religiöse Gefangene inhaftierte. Da gibt es eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und wenn man aus einem anderen Blickwinkel drauf schaut, sieht man hier dieses Gebäude. Und da drüben im Hintergrund befindet sich der Vatikan. Was die meisten nicht unbedingt wissen ist, dass es eine heimliche Verbindung zwischen beiden Gebäuden gab. Man konnte also ungesehen von einem Gebäude ins andere gehen.
Ja.
Wenn man also hier eingesperrt war oder angeblich hier eingesperrt war, konnte man immer noch mit allem, was im Vatikan vorging, Kontakt halten. Nun, es gab hier drin einen sehr berühmten Gefangenen. Denn als das Papsttum 1798 eine tödliche Wunde empfing, empfingen auch die Jesuiten eine tödliche Wunde.
Jedenfalls dem Anschein nach.
Ja, sie empfingen dem Anschein nach eine tödliche Wunde. Sie waren wegen ihrer Aktivität in fast jedem Land in Europa verboten. Und sie konnten nicht so ungehindert operieren, wie sie es gerne wollten. Nun, weißt du, wenn man sich in der Welt der Spionage bewegt und es viel Druck gibt, warum sollte man sich da zum Schein nicht selbst umbringen?
Der beste Weg, um sich aus der Schusslinie zu bringen.
Dann kann man es ja nicht mehr sein, richtig? Also der Papst kann nicht der Antichrist sein, er ist ja tot. Und die Jesuiten können nicht das Problem sein, sie sind ja verboten worden.
Ja.
Sie sind aufgelöst, sie sind weg. Sogar der Papst löste die Jesuiten auf. Und der jesuitische Generaloberst, Bricchi, wurde gefangen genommen und starb dem Anschein nach genau an diesem Ort. Lass uns darüber etwas lesen. Das stammt aus dem Buch Rulers of Evil. Das ist Lorenzo Ricci, Generaloberst der Gesellschaft Jesu, zu dieser sehr interessanten Zeit in der Geschichte. Wenn die Gesellschaft Jesu erobern konnte, auch wenn man sie für tot hielt, konnte da nicht dessen Generaloberst das Gleiche tun? Wenn Lorenzo Ricci in seiner Zelle in der Engelsburg am 24. November 1775 starb, was wäre, wenn sein Tod genauso wenig physisch war, wie es die angebliche Auflösung seiner Armee war? Geringere Mystiker als Ricci, die heimlich die Rosenkreuzer befehligten, starben bekanntlich und standen an der Schwelle zu wichtigen Unternehmungen wieder auf. Was, wenn es zwecksmäßig war, dass die Welt denken sollte, dass mit Generaloberst Ricci der Jesuitenorden auch verschwunden war?
Sehr. Das nimmt die ganze Aufmerksamkeit weg.
Was ist, wenn es scheinbar eine tödliche Wunde hatte, aber doch keine hatte?
Und was, wenn es noch ist? Wenn man so will.
Wenn es nicht ist, aber in Wirklichkeit immer noch herrscht? Weil die Frau immer noch auf dem Tier reitet. Und was, wenn ihre Philosophie die der Französischen Revolution ist?
Ja, und das ist
die Vernichtung der Schrift.
Und das kommt aus dem Abgrund.
Hier fahren wir mit dieser Geschichte fort. Im Herbst 1775 bevollmächtigte der Kongress einen Ausschuss, der aus Benjamin Franklin, Thomas Lynch, Benjamin Harrison und George Washington bestand. Freimaurer, alle miteinander. Und sich die Gestaltung der ersten gemeinsamen kolonialen Flagge zu überlegen und zu empfehlen. Das sogenannte Flaggenkomitee reiste nach Cambridge, Massachusetts. Dort, laut dem einzig bekannten Bericht der Vorgänge, wie es in Robert Allen Campbells Buch Our Flag von 1890 geschildert wird, teilte der Ausschuss seine Vollmacht mysteriöserweise mit einem völlig Fremden. Dieser Fremde war ein älterer Europäer auf der Durchreise, der nur als der Professor bekannt war. Niemand wusste, woher am Ende des Sommers gekommen war. Der Gefangene von der Engelsburg wurde 2 Jahre lang nicht öffentlich gesehen, reichlich Zeit also, um die Wahl Brasis zum Papstamt zu managen, sich zu erholen, wichtige Dinge zu packen, den Tod eines Philosophen zu sterben und eine 3-monatige Reise zum Hafen in Boston zu unternehmen. Interessant, Martin. Wenn er verbannt und ein Gefangener war und seine ganze Organisation aufgelöst war, warum wurde er bei seiner angeblichen Beerdigung mit allen Ehren bestattet?
Ja.
Hätte er nicht einfach unwürdig bestattet werden sollen?
Ja, sicher doch, denn er war ja ein Heretiker, könnte man fast sagen.
Oh, er war ein schlimmer Mann. Warum wurde ihm alle Ehren gegeben? Sehr eigenartig. Ich glaube, dass sie einen Haufen Steine in einem Sarg begruben. Seit seiner Ankunft hatte der Professor ein Gästezimmer in einem Privatheim in Boston bezogen, dessen Gastgeberin eine sehr intelligenten und ernstlichen Jüngerin sich in ihrem Tagebuch an ihn als ein ruhiges und sehr interessantes Mitglied der Familie erinnerte. Es gibt eine Geschichte, die normalerweise im Zusammenhang mit dem Professor und dem Flaggenkomitee erzählt wird, die noch einen weiteren mysteriösen Fremden beinhaltet, der plötzlich in der Nacht des 4. Juli in der gesetzesgebenden Kammer des alten Parlamentsgebäudes in Philadelphia auftauchte. Es war ein spannungsgeladener Moment. Die Unabhängigkeit war beschlossen worden, aber dem Dokument fehlten Unterschriften. Manche zögerten noch wegen der Risiken. Der freimaurerische Historiker Manly P. Hall schreibt, es war ein ernster Moment und nicht wenige der Anwesenden fürchteten, dass sie wegen ihrer Kühnheit ihr Leben einbüßen würden. Da geht es um die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von England.
Ja, ihre Kühnheit ist also diese Unabhängigkeit.
Ja, die Unabhängigkeit zu erklären. Inmitten der Debatte erscholl eine leidenschaftliche Stimme. Die Debattierenden hielten inne und drehten sich um sich den Fremden zu betrachten. Wer war dieser Mann, der plötzlich in ihrer Mitte aufgetaucht war und sie mit seiner Beredsamkeit in den Bann schlug? Sie hatten ihn nie zuvor gesehen. Niemand wusste, wann er hereingekommen war, aber seiner großen Gestalt und das bleiche Gesicht erfüllten sie mit Scheu. Seine Stimme erklang mit heiligem Eifer. Der Fremde wühlte sie bis in die Tiefe ihrer Seele auf. Seine abschließenden Worte drangen durchs Gebäude. Gott hat es Amerika gegeben, frei zu sein. Als der Fremde erschöpft in einen Sessel sank, brach wilde Begeisterung aus. Ein Name nach dem anderen wurde unter das Pergament gesetzt. Die Unabhängigkeitserklärung war unterzeichnet. Aber wo war der Mann, der das Zustandekommen dieser unsterblichen Aufgabe rasch herbeigeführt hatte? Der einen Moment den Schleier von den Augen der Versammelten gehoben hatte und ihnen zumindest einen Teil der großen Ziels enthüllt hatte, wofür dieser neue Nation geboren war. Er war verschwunden. Er ward nie wieder gesehen, noch wurde seine Identität geklärt. Das stammt von Manly Palmer Holtz, The Secret Teachings. Martin, war das der Generaloberst? Und warum ist es so, dass der Sitz der amerikanischen Regierung in Maryland liegt?
Ja.
Und Maryland gehört den Jesuiten. Der eigentliche Sitz der Regierung befindet sich auf dem Land der Jesuiten.
So ist das.
Wenn man unser eigenes Land Südafrika hernimmt, ist es interessant. Gab es kürzlich einen Streit, warum das Parlament eine Freimaurerloge auf ihrem Grund und Boden tolerieren sollte. Dann wurde interessanterweise festgestellt, sorry, es ist genau andersherum. Das Parlament befindet sich auf dem Boden der Loge. Wer kontrolliert die Regierungen? Die Jesuiten durch die Geheimorganisationen. Wer sind nun diese Geheimorganisationen? Nun, das war der Großmeister zur Zeit, als Benedikt regierte. Hier ist Festing und hier sind die höchsten Malteserritter. Nun, wenn jemand zum Großmeister wird, wird er auch königliches Geblüt. Er wird seine königliche Hoheit genannt. Und sie sind dem Papst völlig untergeordnet. Natürlich kontrollieren die Jesuiten die Ritter von Malta. Aber das weiß keiner so wirklich, denn das ist der älteste Militärorden, der in der römischen katholischen Kirche existiert. Nun, Lass uns diese Dinge prüfen. Hier haben wir einen Artikel aus dem Jahr 2023 von Vatican News. Der Papst an den Malteserorden geht in eurer Mission voran, während ihr Christus treu bleibt. Wenn wir da Christus lesen, ersetzen wir es durch katholische Kirche.
So meinen sie es.
Das meinen sie. Hier besuchen die Malteser den Papst. Papst Franziskus hält eine Ansprache vor dem souveränen Ritterordens beim Abschluss des Generalkapitels und ermutigt sie, nach der neuen Besetzung hoher Ämter voranzugehen, während sie Christus immer treu bleiben. Setze dafür römisch-katholische Kirche ein.
So ist das.
Er reorganisierte den Orden völlig.
Das ist sehr interessant.
Lesen wir weiter in den Vatican News. Der Papst an den Malteserorden geht voran in eurer Mission, während ihr Christus treu bleibt. Er sprach zu ihnen über ihre Souveränität. Papst Franziskus bemerkte, als er mit dem Begriff Souveränität anfing, dass dies eine sehr einzigartige Souveränität sei, die über die Jahrhunderte erworben wurde. Tatsächlich mehr als 1000 Jahre. Und durch den Willen der Päpste bestätigt wurde. Sie erlaubt euch, großzügige und anspruchsvolle Gesten der Solidarität zu machen, wobei ihr euch unter internationalem, diplomatischem, gesetzlichem Schutz den Bedürftigen naht.
Ihr seid also unantastbar.
Ja, unantastbar. Und sie müssen dem Papst untertan sein. Dem Papst total untergeordnet. Natürlich ist dieser Papst ein Jesuit, richtig? Dann nahm er Bezug auf ihren militärischen Status. Sie dürfen also Krieg führen.
Ja.
Krieg führen mit wem, Martin?
Mit den übrigen von ihrem Samen.
Ah, und gegen den Protestantismus.
So ist es.
Den sie verfolgten,
ja,
die Frau.
Ja, da fing es an.
Papst Franziskus fuhr fort, über den Begriff Militär zu sprechen. Euer Orden hat für die Verteidigung von Pilgern, heiligen Städten und auch der Christenheit, des Papsttums, ruhmreiche Seitengeschichten geschrieben. Heute machen die Taten dem interreligiösen Dialog Platz. Außerdem verpflichten euch der Glaube an Christus und seine Nachfolge zum Zeugnis für das Evangelium und zum Kampf gegen alles, was sich ihm widersetzt, erklärte er. Vielleicht können wir das neu formulieren. Wisst ihr was? Wir haben die Protestanten in Wirklichkeit geschlagen.
Ja.
Wir haben sie vernichtet. Jetzt bewegen wir uns in die Phase des interreligiösen Dialogs. Wir errichten eine neue Struktur.
Ja.
Und ihr werdet gegen alles kämpfen, was sich dem widersetzt, weil ihr dem Papst und der Kirche gehorsam seid. Wir nehmen das Codewort Christus dafür.
Ja.
Genau das drückt es aus.
Genau das sagt er es.
Hier ist ein weiterer Artikel von CNA, also der katholischen Nachrichtenagentur.
CNA, which is the Catholic News Agency.
Wie veränderte Papst Franziskus den Malteserorden?
Ja, also er veränderte ihn ein wenig.
Wann? 6. September 2022. Das ist noch gar nicht
genau.
So lange her, richtig? Sie müssen mit ihrer Agenda vorankommen.
Vielleicht in Richtung einer Wunde, die geheilt ist.
Der Heilige Stuhl und der Papst sind beherrschend. Laut den Artikeln 6 und 14 ist der Papst ebenfalls ein Verordnungsgeber. Alle Mitglieder des Malteserordens sind ihm direkt unterstellt. Das macht es ziemlich deutlich. Wem sind sie also unterstellt? Sie sind den Jesuiten unterstellt.
Ja.
Denn wem ist der Papst unterstellt?
Den Jesuiten.
Dem schwarzen Papst.
Und er ist ja selbst ein Jesuit.
Ja, er ist selber ein Jesuit. Unter der alten Verfassung genossen die Mitglieder eine gewisse Autonomie.
Aha, wenn das zuvor so gewesen war.
Haben Sie das jetzt nicht mehr?
Nein.
Jetzt müssen Sie springen. Nun, dieser Orden ist ein enormer Etat mit Milliarden Dollar. Und es gibt darin natürlich auch Priester und Prälaten. Der Orden hat zudem einen riesigen säkulären Arm.
So ist es, einen säkularen Arm.
Und alle haben sie dem Papst gehorsam geschworen.
Nun, ja, auch Präsidenten.
Wenn man diesem Malteserorden angehört, dann ist man dem Papst untertan. Ich habe in der Vergangenheit schon viele Bilder von Präsidenten der Welt gezeigt, einschließlich Nelson Mandela von Südafrika oder auch der ihm nachfolgte, Thabo Mbeki oder auch irgendeiner der anderen. Sie alle sind bei diesen Geheimgesellschaften dabei. Was wolltest du über Joe Biden sagen?
Ich las in einem Artikel in der jesuitischen Zeitschrift Amerika über ihn, dass er auch ein Ritter von Malta ist.
Ah, wenn er ein Malteser-Ritter ist, spielt er dann eine Rolle? Spielt er sie gut?
Definitiv.
Spielt er nicht die Rolle des Südkönigs?
Er übernimmt die Rolle des Südkönigs. Aber wenn man zu den anderen Präsidenten geht, die bei Skull and Bones waren, sind sie doch fast genauso.
Sie sind alle in der gleichen Situation.
Ja.
Jetzt macht ihr genau das, was euch gesagt wird. Wir sind jetzt in einem neuen Zeitalter. Wir bewegen uns auf die Phase zu, in der die Wunde geheilt sein wird.
Ja.
Hier haben wir die Times of Malta. Der neue Großmeister des Malteserordens wird eingeschworen. Das Datum war der 4. Mai 2023. Der Orden wurde also an die aktuellen Erfordernisse angepasst.
Ganz genau. Erinnerst du dich noch, dass Papst Franziskus schon vor ein paar Jahren seine Kardinäle und so weiter umorganisierte? Und überall setzte er Jesuiten hin.
Richtig. Hier ist Fra John Dunlap, ein 66-jähriger Kanadier. Er ist in Wirklichkeit ein Anwalt. Er wurde zum Prinzen, vergiss das nicht. Er ist jetzt königlich. Und 81 Großmeister des souveränen Militärordens von Malta gewählt. Er ist der erste bekennende Ritter aus Amerika, der zum Haupt des Ordens gewählt wurde. Sie müssen wohl damit rechnen, dass es etwas Wichtiges ansteht.
Sie bereiten sich darauf vor, dass die Wunde vollständig geheilt wird.
Und er ist ein Kanadier. Nun, die Kanadier waren sehr gut darin, die Philosophie des Südkönigs zu spielen. Und Trudeau war dabei sehr entscheidend. Und jeder regte sich darüber auf und protestierte. Und die Philosophie des Nordkönigs sagt, das kann nicht länger so bleiben, stimmt's? Wir brauchen einen Mann am Schauplatz.
Es ist fast, als wenn der Südkönig Druck ausübt und der Nordkönig sich darauf vorbereitet, zu kommen.
Er bereitet sich vor. Er stellt eine militärische Strategen auf. Was für eine wundervolle Arbeit machten sie denn in der Vergangenheit, laut den Worten des Papstes? Nun, da wäre die CIA. Wer bildete die CIA? Das war ein katholischer Malteser-Ritter, William Wild Bill Donovan. Er wurde als der Vater der CIA angesehen. Er war auch der vorherige Leiter des OSS, bevor er dazu benutzt wurde, die CIA zu schaffen. Und die CIA wird von den Malteser-Rittern und anderen Geheimgesellschaften geleitet. Sie ist mit Freimaurern und Geheimgesellschaften gespickt. Dazu gehören auch die Columbus-Ritter. Und all diese. Was ist mit dem FBI? Wer formte das FBI? Das war ein einflussreicher Katholik, der ebenfalls ein Malteser-Ritter und Treuhänder der Katholischen Universität von Amerika war. Charles Joseph Bonaparte. Ich frage mich, ob diese Namen Zufall sind.
Ah, nein, ich denke nicht.
Also, die CIA und das FBI werden bis zum heutigen Tag von Malteser-Rittern geleitet. Der oberste Gerichtshof ist mit katholischen Personen durchsetzt. Sie haben die völlige Kontrolle. Ihre Strukturen wurden errichtet. Sie ist bereit zu schlagen. Und sie wird ihren Stellvertreter benutzen.
Ja, und wer ist das? Die Vereinigten Staaten von Amerika.
Ja, die Vereinigten Staaten von Amerika. Lass uns ein paar Fragen stellen. Könnte das Lamm-ähnliche Tier ein Stellvertreter der Jesuiten sein? Es sieht sicher danach aus. Einer ist, das ist der sechste Kopf, weil fünf schon gefallen sind, richtig? Die Gründungsväter waren Freimaurer, die stark von jesuitischen Lehren der Französischen Revolution beeinflusst waren. Eine Trennung von Staat und Kirche, die sich in eine säkuläre sozialistische und humanistische Regierungsform verwandelt, die durch eine Südkönigsphilosophie dargestellt wird. Gründete Napoleon etwas derartiges?
Mit Sicherheit.
Übertrugen Sie das auf die Vereinigten Staaten?
Ja.
Wurde das auf eine solche Weise in die Verfassung hineingeschrieben, dass niemand es bemerkte?
Genau. Und Sie denken, dass es christlich sei, während es doch Säkularismus ist.
Ist es auf solche Weise formuliert, dass es jetzt neu interpretiert werden kann? Sagte nicht der Sprecher des Repräsentantenhauses, es müsse neu interpretiert werden?
Er sagte, dass nichts aussagt, dass es getrennt sein müsste.
Okay. Dieser Philosophie des Südkönigs widersprechend hat man die Philosophie des Nordkönigs, die das Papsttum während des Mittelalters auslebte und deren erneute Einsetzung es in baldiger Zukunft wieder anstrebt. Weil ja die Wunde heilen muss, richtig?
So ist es.
Wenn das lammähnliche Tier anfängt, wie ein Drache zu sprechen und die Philosophie des Südkönigs überrollt wird, dann wird sich das Bild des Tieres als siebenter Kopf herausgebildet haben. Ist das korrekt?
Ja.
Und das wird zur Auferstehung des Papsttums als achter Kopf führen, der zu den sieben gehört. Denn es ist ein und dasselbe, er beherrscht sie alle.
Und der siebte ist ein Stellvertreter. Er wird immer noch von der Frau regiert.
Also fünf sind gefallen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und das päpstliche Rom. Babylon wurde militärisch von Medo-Persien erobert, das von Griechenland militärisch überwunden wurde, das seinerseits von Rom militärisch überwunden wurde, und seitdem gab es kein derartiges Erobern mehr, sondern nur eine Veränderung in Phasen.
So ist es, eine Verschiebung.
Das heidnische Rom veränderte sich zum päpstlichen Rom.
Päpstlichen.
Einer ist. Das gefallene Rom, das durch das lammähnliche Tier der per Geheimgesellschaften herrscht. Noch nicht gekommen. Das lammähnliche Tier, das wie ein Drache spricht. Glücklicherweise sagt die Bibel für eine kurze Zeit.
Ja.
Denn das ist das Ende der Geschichte.
Und das ist wieder eine Verschiebung.
Und es ist fair von Gott zu sagen, ich werde es nur für eine kurze Zeit auslassen.
Ja.
Warum? Weil die Reformation es ziemlich eindeutig machte, wer der Feind ist. Die Reformation definierte, warum seine Lehren falsch waren. All das wurde unter den Teppich gekehrt. Eine heidnische Philosophie wurde angenommen, das Papsttum ist entlastet, die Christenheit hat keine Entschuldigung. Gott wird es sehen, ob jemand das wahre Christentum vernichten will, ob jemand die vernichten will, die Gott lieben und seine Gebote halten. Ich möchte es nur der Welt zeigen, denn sie werden genau das machen. Ich werde es für kurze Zeit zulassen, aber ihr werdet nicht alles durchziehen können. Ich werde es nicht zulassen, dass das nochmals geschieht, was im Mittelalter geschah. Ja. Und dann gibt es das achte Tier. Das ist das auferstandene Papsttum. Es gehört zu den sieben, weil es dasselbe ist. Die anderen waren einfach Stellvertreter.
Ja, es regiert immer noch.
Die Frau hat auch einen Kopf und ist also der achte Kopf auf dem Tier. Das System geht ins Verderben. Es wird vernichtet. Es steigt auf und wird dann vernichtet. Lass uns einen Blick darauf werfen. Die Zahl 8 steht für einen Neuanfang. Die Beschneidung fand am achten Tag statt. Das Neue Testament verknüpft die Beschneidung mit der Taufe. Das ist ein Neuanfang, ein neues Leben. Und 2. Mose 22, 29 bis 30 sagt aus, dass der Erstgeborene Gott am achten Tag gegeben werden soll. Micha 5, Vers 4 lautet, und dieser wird der Friede sein. Wenn der Assyrer in unser Land kommt, das ist einfach ein Typus für die Babylonier, die ins Land kommen.
Ja.
Und unsere Paläste betritt, so werden wir 7 Hirten, ja 8 Menschenfürsten gegen ihn aufstellen. Warum 7 und 8? Denn das sind die Zahlen von Christus.
Because that's the number of Christ.
Ja, beide.
Ja, beide. Hier, noch ein Vers. Prediger 11, Vers 2. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt ja nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Diese Zahl 8 ist ein Symbol für die Vollständigkeit. Noch ein Beispiel. 1. Samuel 17, Vers 12. David aber war der Sohn jenes Ephratitas aus Bethlehems Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Und Samuel ging hin, um ihn zu salben. Er ging 7 durch und dann fragte er, wo ist der andere?
Ja.
Nun, der Jüngste ist draußen auf dem Feld. Dann geh und hole ihn. Also war er der 8. Dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagte unter den Männern. Aber in 1. Chronik 2 steht, und Isai zeugte seinen Erstgeborenen Eliab und Abinab den 2. Sohn und Shimea den 3., Nathanael den 4., Radai den 5., Osim den 6., David den 7. Was ist er jetzt? Der 7. oder der 8.? 7 und 8 zusammen symbolisieren vollständige Genüge. Anders gesagt, symbolisierte es eine Auferstehung zur Vollständigkeit, zur Vollkommenheit aus.
So ist es.
Wenn man in Christus gestorben ist, dann wird man auch in Christus auferstehen oder auferweckt werden.
Wie du es schon in einer früheren Folge erwähntest, am 7. Tag war die Grabesruhe und am 8. Tag die Auferstehung, der Neuanfang.
Richtig. Lass uns mit diesem Studium der Offenbarung 17 fortfahren. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Es sind keine Kronen auf den Hörnern, sie sind säkuläre Mächte.
Aber die Frau ist immer noch.
Ja, sie kontrolliert sie, ohne dass sie es wissen, durch Geheimgesellschaften. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Also für eine kurze Weile werden sie wieder die Macht dem Tier geben. Und das bedeutet, dass das Tier wieder auferstehen muss. Es wird wieder herrschen.
Das wird kurz bevor die Schalen ausgegossen werden sein.
Kurz bevor die Zornesschalen ausgegossen werden. Offenbarung 17, Vers 13. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Momentan ist das nicht da, aber es wird kommen.
Oh ja, es treibt es schon voran.
Wir haben es in der Folge gezeigt, in der wir über das Bild des Tieres gesprochen haben. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Wie führt man Krieg gegen das Lamm? Indem man sein Volk angreift und seine Wahrheit angreift. Und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Also die Nationen der Welt werden von Geheimgesellschaften regiert, Martin. Und die Geheimgesellschaften sind alle Rom untertan. Ob es uns jetzt gefällt oder nicht, so ist es eben. Was wir jetzt sehen, ist die Herrschaft eines Stellvertreters. Es scheint eine tödliche Wunde zu haben und zuerst muss es das letzte Bollwerk des Protestantismus zerstören, bevor es seine Macht wiedererlangen konnte.
Also es zerstörte ihn auch durch Unterwanderung und weil es ihn dazu brachte, sich mit ihm zu vermischen.
Ob wir da von Robert Schuller sprechen oder ob wir von irgendeinem dieser Leute sprechen, wie Billy Graham, sie alle waren Freimaurer. Sie waren alle Teil des Systems. Und das ist ein sehr trauriger Stand der Dinge.
Ja.
Aber glücklicherweise für die Heilige Schrift und unglücklicherweise für diese Macht gibt es immer noch übrige, die sich weigern, ihn anzuerkennen. Das wurmt ihn wirklich.
Ja, definitiv.
Und darum möchte er diese Macht, um sie loszuwerden. Schauen wir es uns an. Lass uns wegen dieser Verbindungen nochmals sicher gehen. Wir sprachen schon darüber. Betrug durchzieht all diese geheimen Verbindungen und niemand kann sich mit ihnen verbinden und vor Gott und dem Himmel als freier Mensch dastehen. Das sittliche Bewusstsein wird auf einen Stand heruntergezogen, den Gott als ungerecht erklärt und der seinen Willen und seinen Geboten entgegensteht. Jemand, der bekennt, Gott zu lieben, mag diesen Gesellschaften mit einer Position bekleidet werden, die als ehrenhaft bezeichnet wird, doch in den Augen Gottes befleckt er damit seine Ehre als Christ und entfernt sich immer weiter von den Prinzipien der Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Er verdirbt dabei seine Kräfte, die durch das Blut Christi erkauft wurden. Er verkauft seine Seele für nichts. Ist das ernst?
Ja, es ist so ernst, denn sogar wenn man selbst meint oder es für andere Leute so aussieht, dass man Gottes Werk tut, gibt es durch eine Verbindung damit keinen Segen. Gott kann das nicht segnen.
Wenn man in einen Freimaurertempel hineingeht und da ein Altar steht, liegen darauf der Koran, das Zentra Vesta, die Bibel, der Tanakh und sie alle liegen auf dem Tisch. Das ist heidnischer Mischmasch.
Ja, haben wir nicht gelesen, dass Napoleon genau das einführte, dass er alle Religionen auf eine Ebene brachte?
Können Wahrheit und Irrtum nebeneinander stehen? Nein, absolut nicht. In Selected Messages lesen wir, Menschen haben sich verbündet, um den Herrn der Herrscher zu widerstehen. Diese Bündnisse werden anhalten, bis Christus seinen Ort der Fürsprache vor dem Gnadenthron verlässt und die Rachegewänder anlegt. Wir leben in dieser Zeit, Martin. Wir sind ganz knapp davor.
Ja, gewiss doch.
Satanische Handlanger befinden sich in wie vielen Städten?
Jeder Stadt.
Jeder Stadt? Und schließen sich eifrig zu Parteien zusammen, die Gottes Gesetz widerstehen. Bekennende Heilige und erklärte Ungläubige beziehen mit diesen Parteien zusammen einen Standpunkt. Das ist für Gottes Volk keine Zeit, um sich als Schwächling zu zeigen. Wir können es nicht leisten, einen Augenblick unachtsam
Geht
zu sein.
Geht hinaus aus den ökumenischen Zirkeln.
Geht weg davon. Man kann mit diesem Feind nicht verhandeln.
Besonders nicht in diesem Abschnitt der Geschichte.
Nein. Wie wird es ausgehen? Und die 10 Hörner, die auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Huren hassen. Martin, sie waren es doch erst eines Sinnes.
Ja, sie gaben erst all ihre Macht und staunten ihr hinterher.
Sie wunderten sich über sie. Sie gaben ihr ihre ganze Macht. Und jetzt hassen sie die Hure plötzlich. Und sie verwüsteten und entblößten und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Das ist sehr interessant. Denn die Bestrafung für eine Hure oder Prostituierte war Steinigung. Außer, sie war die Tochter eines Priesters.
Ja.
Dann wurde sie verbrannt.
Verbrannt.
Diese Hure wird verbrannt werden. Also muss sie priesterliche Macht beanspruchen, richtig? Das ist die römisch-katholische Hierarchie. Und die Könige der Erde werden sie hassen. Was bewirkt ihren Sinneswandel, Martin?
Sie sehen, dass es verloren ist, ihre ganze Sache.
Wer erzählt diese ganze Geschichte in Kapitel 17? War das nicht ein Engel mit einer Schale?
Bereit, sie auszugießen.
Sind das die Plagen?
Ja.
Und hier dachten sie, dass sie auf dem Geheiß einer göttlichen Sache handeln würden. Und plötzlich werden sie von Plagen getroffen. Eine Plage, zwei Plagen, drei Plagen, vier Plagen, fünf Plagen.
Ein Albtraum.
Sechs Plagen. Und sie begreifen, wir sind verloren. Wir wurden hier reingelegt.
Ja.
Und Wut und Feindseligkeit steigen in ihnen auf. Und sie hassen die Hure. Und in jeder Nation werden sie angreifen. Ist sie nicht eine universelle Kirche?
Ja.
Sie werden sie mit Feuer verbrennen. Sie werden ihre Kirche zerstören. Sie werden sie niederreißen. Sie werden so, sie es können, sie mit bloßen Händen auseinanderreißen. Sie sind auf ewig verloren.
Aber.
Ja, es ist zu spät.
Es ist zu spät.
Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen, seinen erlaubenden Willen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben. Sie werden ihm ihre Macht geben.
Das ist jetzt noch, bevor sie sich gegen sie wenden.
Bis die Worte Gottes erfüllt sind. Wer ist jetzt diese Frau? Sie ist diese große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht. Sie wird Babylon genannt.
Ja.
Aber sie sitzt auf einem römischen Tier.
Ja, so ist es.
Das ist eine sehr traurige Geschichte, Martin.
Das ist eine sehr ernste Geschichte. Und es ist erstaunlich, wenn man sehen kann, wie diese Bewegung vor den eigenen Augen erfüllt wird.
Ja. Martin, die Bibel sagt, was war, war schon einmal. Das gab es schon immer im Typus und jetzt leben wir im Antitypus.
Ja.
Wenn man jetzt zu Jesaja 47 geht, der vor dem damaligen buchstäblichen Babylon warnte, das ist ein Typus für das, was mit dem geistigen Babylon geschehen wird. Steig herab und setze dich auf den Staub, o Jungfrau, Tochter Babel. Setze dich auf die Erde, da gibt es keinen Thron. Ihr Thron wird entfernt werden. Du Tochter der Chaldäer. Wer sind die modernen Chaldäer? Die Jesuiten. Denn man wird dich nicht mehr die Verwöhnte und Verzehrte nennen. Ab Vers 11. Darum wird ein Unglück über dich kommen, dass du nicht weggezaubert werden kannst. Um ein Verderben wird dich überfallen, dass du nicht abzuwenden vermagst. Plötzlich wird eine Verwüstung über dich kommen, vor der du nichts ahnst. Tritt doch auf mit deinen Beschwörungen und mit der Menge deiner Zauberei, mit denen du dich abgemüht hast, von Jugend auf. Vielleicht vermagst du zu helfen, vielleicht kannst du Schrecken einflößen. Du bist müde geworden von der Menge deiner Beratungen. So lass sie doch herzutreten und dich retten, die den Himmel einteilen, die Sternseher, die jeden Neumond ankündigen, was über dich kommen soll. Sie wird vernichtet werden.
Völlig.
Ganz und gar. Und genau das wird mit diesem System geschehen. Siehe, sie sind geworden wie Stoppeln, die das Feuer verbrannt hat. Wird das nicht mit ihr geschehen? Wird sie nicht mit Feuer verbrannt werden?
Zu Asche.
Sie werden ihre Seele nicht von der Gewalt der Flammen erretten, denn es wird keine Kohleglut sein, an der man sich wärmen, und kein Ofen, an dem man sitzen könnte. So sind sie für dich geworden, um die du dich bemüht hast, sie, mit denen du Handel getrieben hast, von Jugend auf. Jeder von ihnen irrt auf seinem eigenen Weg davon, und keiner hilft dir. Durch ihre Geheimgesellschaften, durch ihre sogenannten Philanthropen, die Multimilliardäre, kontrolliert sie die ganze Wirtschaft. Ihr gehören die Banken der Welt.
Ja.
Das Bankwesen, die Rothschilds, die Bank von Amerika. Sie ist diejenige, die das Sagen hat.
Und das Militär.
Und Offenbarung 18 erzählt uns die gleiche Geschichte. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen.
Sie ist also sehr überheblich.
Sehr prahlerisch. Hast du die Statuen gesehen?
Ach ja.
Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger. Kannst du sehen, dass Plagen sind?
Can you see that it's plagues?
Ja.
Und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Die gleiche Geschichte.
Same story.
Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuerbrunst sehen. Ihnen wird erlaubt, ein wenig länger zu leben, und dann werden sie durch den Glanz seines Kommens vernichtet werden. Heißt es in Psalm 110 nicht, dass der König vernichtet wird bei seinem Kommen? Dass er die Plätze mit toten Leibern füllen wird?
Ja.
Martin, da kommt ein schreckliches Gericht.
Genau.
Ganz schrecklich.
Also man kann sich entscheiden, noch hat man jetzt die Wahl.
Man hat immer noch die Wahl. Lass uns das abschließen. Wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, dass sie ihre Verordnungen durchsetze und ihre Satzungen unterstützte, wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterschaft errichtet haben, und die Verhängungen von Strafen über Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein. Das wird geschehen.
Und so ist es. Wir könnten dazu sagen, dass das entweder durch die Republikaner oder die Demokraten gemacht werden könnte.
Ja, beide könnten es sein. Von der Logik her wäre es für mich von republikanischer Seite aus. Das erscheint logisch. Aber die Geschichte wird sich erfüllen und auch die Prophetie wird sich erfüllen. Ob jetzt mit oder ohne sie.
Ja, genau.
Auch wenn es Steine es machen müssen.
Denn das Einzige, was wirklich geschehen muss, ist, dass sie hingehen und die Befehle Roms ausführen müssen. Also wer es letztlich macht, spielt keine
Richtig.
Rolle.
Da gibt es noch ein Zitat aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2. Wenn die USA die Richtlinien ihrer Verfassung so weit verlassen, dass sie ein Sonntagsgesetz erlassen, dann reicht dadurch der Protestantismus dem Papst um die Hand. Das bedeutet nichts anderes, als dass man sich einen Tyrannei ausliefert, die lange Zeit brennend nur darauf gewartet hat, ihre Gewaltherrschaft zu betätigen. Es wird also etwas geschehen.
So, something's gonna happen.
Hier ist ein weiteres Zitat aus dem großen Kampf. Als die Kirche am Anfang dadurch verderbt wurde, dass sie von der Einfachheit des Evangeliums abwich und heidnische Gebräuche und Gewohnheiten annahm, verlor sie den Geist und die Kraft Gottes. Um die Gewissheit der Menschen zu beherrschen, suchten sie den Beistand der Staatsgewalt. Die Folge war das Papsttum. Eine Kirchenmacht, welche die Staatsgewalt beherrschte und zur Förderung ihrer eigenen Absichten, vornehmlich zur Bestrafung der Ketzerei einsetzte. Damit die Vereinigten Staaten dem Tier ein Bild machen können, muss die religiöse Macht den Staat so beherrschen, dass dieser auch von der Kirche zur Durchführung ihrer eigenen Absichten eingesetzt wird. Ist das eindeutig?
Es ist deutlich. Und während wir das lesen, fallen mir die Bilder ein, die wir vor zwei Folgen gezeigt hatten. Es passiert schon.
Ja, es passiert schon. Hier ist ein Artikel aus dem Review and Herald. Viele werden geltend machen, dass es keine Aussicht gibt, dass das Papsttum je wiederbelebt wird. Wenn es ihre verlorene Überlegenheit wiedererlangen wird, wie es durch den Protestantismus sein, der ihm die rechte Hand der Gefährtschaft reicht. Also das Tier aus der Erde ist tatsächlich für die Wiederauferstehung des ersten Tieres verantwortlich.
Ja.
Aber das erste Tier kontrolliert eigentlich die Politik des Tieres aus der Erde.
Ja.
Weil ja die Frau auf dem Tier reitet.
So ist es. Es ist ein perfekter Stellvertreter.
Es wird durch Zugeständnisse von Opportunisten per Gesetz zur Macht kommen. Die wissen nicht, was da vor sich geht. Sie schwimmen mit dem Strom. Die Feuer der Verfolgung werden wieder gegen jene entzündet, die ihr Gewissen und die Wahrheit nicht für die Irrtümer des Papsttums opfern. Lasst nur das Denken der christlichen Welt erst einmal von Gott abgekehrt sein, lasst sein Gesetz entehrt werden und seinen heiligen Tag mit Füßen getreten werden, und sie werden bereit sein, jeglichen Schritt auf dem Weg zu tun, wohin Satan sie auch führen mag. Martin, wir zeigten erst in einer der letzten Folgen, dass Trump in einer Rede vor der Leiter nationaler christlicher Sender ein Wiedererwachen christlicher Macht verspricht. Wenn ich drankomme, werden sie diese Macht in einem Grad ausüben, wie sie das nie zuvor taten. Heißt das, dass die Kirche dem Staat diktiert?
Sicher doch.
Sagte Trump beim Jahrestreffen der nationalen religiösen Sender in Gaylord Offreeland Kongresszentrum in Nashville. Er sagte den Leuten der religiösen Sender, dass eine seiner ersten Handlungen bei einer seiner zweiten Trump-Amtszeit wäre, dass er einen Arbeitsstab einsetzen würde, um antichristliche Voreingenommenheit auszumerzen.
Vollkommen.
Ausmerzen. Ist das, wie ein Drache redet? Ich werde ein Friedensstifter sein.
Stimmt.
So kann man das verdrehen. Und ich werde der einzige Präsident sein, der sagen kann, das sage ich mit großer Überzeugung, ich werde den Dritten Weltkrieg verhindern. Tatsächlich sagte er, dass er die Krise an der Grenze umkehren werde und sich der Mörder entledigen werde, die die jungen Frauen in den Vereinigten Staaten umbringen. Er werde die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen, sodass die Inflation umgekehrt wird. Er werde den Dritten Weltkrieg verhindern. Und er wird die Kirche wieder einsetzen. Durch was? Durch Gesetze.
Durch Gesetze.
Wir müssen unsere Religion wieder zurückbringen, sagte er. Wir müssen das Christentum wieder zurückbringen. Das schafft das Bild des Tieres. Nun, auch wenn Amerika das anführt, wird es überall geschehen, richtig?
Ja.
Bereitet sich die Welt darauf vor, dass das überall passiert?
Ja, das macht sie. Es ist sehr interessant, wenn man diese Aussagen nimmt, die er gerade getroffen hat, und man den Geist der Weissagung dazu nimmt, wie sich das erfüllt.
Es passt genau zusammen. Dann natürlich die Sache mit 2025 und das Nationalismusprojekt. Und wie viele Organisationen des rechten Flügels dieses Projekt 2025 unterzeichnet haben und wie sie es einbringen werden. Unter der Überschrift Gesamtzusammenhang erhebt das Manifest den Anspruch zu bestätigen, dass dieses christlich-nationalistische Projekt nationale Anerkennung essentieller christlicher Orthodoxie umfasst. Das ist ein Erzwingen von Dogmen.
Genau wie es das päpstliche Rom im Mittelalter machte. Die Verfolgung wird wieder entfacht.
Als christlicher Konsens unter Jesus Christus, dem obersten Herr und König aller Schöpfung. Nein, unter dem Papsttum.
Ja, und wir vergessen, dass Christen unter der christlichen, päpstlichen Herrschaft verfolgt wurden.
Ja. Und die Errichtung allgemeiner Gültigkeit der 10 Gebote als das grundlegende Gesetz der Nation. Nein, der päpstlichen 10 Gebote.
Ja.
Das bedeutet ein Sonntagsgesetz und nicht der 7. Tag Sabbat. Die ganze Sache ist da. Das ist kein Herumgealber. Das ist sehr ernst.
Nein.
Nun, was ist mit dem Rest der Welt? Das ist ein brandaktueller Artikel. Ungarns Orban verspricht einen Rechtsruck in der USA und Europa. Der ungarische Premierminister Viktor Orban hat eine Menge applaudierender Unterstützer berichtet, dass die national-konservative Politik seiner Regierung dieses Jahr in Europa und darüber hinaus gewinnen wird. Wir fingen dieses Jahr alleine an und zum Schluss werden wir in der Welt die Mehrheit sein, sagte er in Budapest. Er war zuversichtlich, dass Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl im November und die Parteien des rechten Flügels im Juni die Wahlen im EU-Parlament gewinnen würde.
Wahnsinn.
Ist die Welt dafür bereit?
Mit Sicherheit. Und Putin ist ein Freund von diesem Mann.
Ja, Putin ist ein Freund dieses Mannes. Los geht's, Martin. Die Weichen sind gestellt. Und was bedeutet das für uns?
So where does that leave us?
Wenn man drangeht, den Schutz menschlicher Gesetze denen zu entziehen, die die Gebote Gottes ehren, wird in verschiedenen Ländern, sahen wir das gerade,
different lands. Did we just see that?
Zu gleicher Zeit
quer durch die ganze Welt
eine Bewegung entstehen. Sehen wir das?
Oh ja.
Jene Gläubige zu vernichten. Das ist doch interessant. Wenn die in dem Erlass bestimmte Zeit herannaht, verschwört sich das Volk, die verhasste Sekte auszurotten und beschließt, in einer Nacht den entscheidenden Schlag zu führen, der jene abweichenden Stimmen und Kritiker für immer zum Schweigen bringen soll. Das klingt nach einer Bartholomäusnacht, wie in Frankreich, als sie sagten, in einer Nacht wollen wir die Protestanten vernichten. Und was machte Rom? Sie ließen die Glocken läuten und waren überglücklich, dass die Protestanten dahingeschlachtet und ermordet wurden.
Ja, es war also so, dass Christen Christen umbrachten.
Und wer ist der Feind? Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Sie sind in dem verwurzelt, was Jesus in seinem Wort sagt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und Martin, sie halten die Gebote Gottes und weigern sich, sich an die Gebote des Papstes zu halten.
Ja.
Sie werden der Feind sein. Denn das wird der letzte Versuch Satans sein, jegliche Opposition gegen seine Herrschaft aus der Welt zu schaffen. Und Gott wird das bis zu einem bestimmten Punkt
nur für
erlauben.
Kurze Zeit.
Nur für eine kurze Zeit. Nur um zu demonstrieren, dass Rebellion unheilbar ist.
Aber man sollte keinen Augenblick denken, dass es keine heftige Zeit wird.
Es wird ein heftiger Kampf sein. Und wir stehen kurz davor.
Mhm.
Offenbarung 17 hat fast ihren Höhepunkt erreicht. Und ich glaube, dass er innerhalb von Monaten erreicht werden kann. Vielleicht in einem Jahr? Es ist interessant, dass Donald Trump sagte, dass am 5. November entschieden würde. Nun ist nicht der 5. November der Guy Fawkes-Tag?
Ja.
Was geschah da, Martin?
Sie versuchten, das Parlament in die Luft zu sprengen, um die King-James-Bibel loszuwerden.
Ah, um die Bibel loszuwerden und die Herrschaft der Protestanten. Und werden sie auf antitypische Weise am 5. November das Parlament quasi in die Luft jagen und wieder die päpstliche Vorherrschaft einsetzen und den 8. auferstehen lassen?
Ich denke, dass es interessant werden wird. Amen.
Ich denke, dass wir darauf zusteuern.
Ja.
Lass uns beten, dass der Herr uns bewahrt. Lass uns einen lauten Ruf bringen, beten wir. Himmlischer Vater, was für eine Geschichte. Und alles ist in der Bibel beschrieben. Und wir lesen es jetzt auf den Seiten der Geschichte und sehen deren Zuspitzung. Und Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung. Wer wird sie erreichen? Wer wird es ihnen sagen? Wer wird sie warnen? Wenn der laute Ruf nicht hinausgeht, wird die Menschheit es nicht wissen und über den Abgrund stürzen. Hilf uns, ihnen eine Wahl zu geben, sodass sich zumindest einige vor dem Abgrund umdrehen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.